NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Am Mikrofon begrüßt sie Miron Tenenberg. Morgen wird in den USA ein besonderes Jubiläum gefeiert. Denn vor 250 Jahren wurden, mit der Unabhängigkeitserklärung von der britischen Krone, die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet. Das ist für uns ein Anlass, auf die Geschichte des Landes zu schauen, ganz konkret auf die jüdische Geschichte Nordamerikas. Denn diese beginnt lange vor der Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1776. Und wie so oft erzählt sie von Einwanderung, von Freiheit, Armut und Aufstieg, von Ausgrenzung und vom Aufbau neuer jüdischer Gemeinschaften. Ich spreche gleich mit Anton Hieke von der Alten Synagoge Haus der jüdischen Kultur in Essen. An der städtischen Begegnungsstätte und politischem Dokumentationsforum ist der Historiker, Judaist und Amerikanist unter anderem für Bildungsprojekte verantwortlich. Ich habe ihn gefragt, wie es bereits 1654 dazu kam, dass die ersten jüdischen Familien nach Neu-Amsterdam, dem heutigen New York, gezogen sind.
Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil sie nicht wirklich in Europa beginnt. Sehen Sie, Neu-Amsterdam war einer von zwei Kolonien der Holländer zu der Zeit. Eine andere war die Nordküste von Brasilien um Pernambuco. Und das war auch eine recht frische Kolonie. Die ersten Besiedlungen fanden statt und es hatten sich auch die ersten Juden in Pernambuco niedergelassen. Nur 1654 wurde diese Kolonie von den Portugiesen zurückerobert und die Person ging an den ersten Punkt auf holländischem Boden, der erreichbar war, das war Neu-Amsterdam, und wurden auch nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Der Gouverneur Peter Stuyvesant war nicht überzeugt davon, dass er jüdische Siedler ansiedeln lassen möchte, weil er auch so ein bisschen dem Klischee anhing, dass sie nicht kämpfen werden. Die Kolonien waren sehr zentralistisch aufgebaut. Es entwickelte sich eine Korrespondenz mit Amsterdam, wobei Peter Stuyvesant die Bestätigung haben wollte, dass er diese Person vertreiben könnte. Nur es dauerte so lange.
Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie kurz unterbrechen muss, aber eine Korrespondenz zu damaligen Zeiten mit dem Schiff über den Atlantik dauerte doch circa 6 Monate, 3 Monate in Richtung Europa und dann auch 3 Monate wieder zurück, oder?
Richtig, mit einer Ablehnung letztendlich. Und in diesem halben Jahr hatte sich schon die jüdische Gemeinde gegründet und auch die jüdischen Siedler deutlich gemacht, dass sie den Militärdienst leisten werden und nicht Kompensation. Das heißt, sie haben sich von Anfang an integriert. Und einige waren Ärzte, das hat auch geholfen. Diese Gemeinde übrigens existiert bis heute. Nicht das Gebäude, aber diese Gemeinde, die 1654 gegründet wurde, Sheret Israel, gibt es heute immer noch in New York.
Aber insgesamt war es schon ein eher diverser Mix von jüdischen Menschen, die nach Nordamerika kamen. Teilweise wurden sie aus Europa weggeschickt, andere siedelten aus der Karibik über. Können Sie dazu ein paar Beispiele nennen?
Die Gründung von Savannah wurde betreut von der jüdischen Gemeinde Bevis Marks in London. Man schickte eine Torahrolle und auch die Gemeindemitglieder. Und man wählte die Gemeindemitglieder aus den Ärmsten der jüdischen Gemeinde, einfach um sie auch ein Stückchen weit loszuwerden. Das war für viele jüdische Einwanderer eigentlich die Regel, dass sie in der Regel mittellos nach Amerika kamen. Die haitianischen Flüchtlinge wiederum, das waren zum Teil Plantagenbesitzer, die mit der Revolution von Haiti die Insel verließen und nach South Carolina gingen und dort dann auch zur Elite gehörten, da sie ihr Wissen mitnahmen und auch ihre Verbindung. Das heißt, ausgerechnet diese sind keine armen Flüchtlinge, die aus Georgia, aus Savannah hingegen schon. Man muss auch sehen, dass die meisten Einwanderer nicht nur mittellos kamen, sondern auch, wenn sie die USA erreichten, dass es dann für die späteren Einwanderungswellen, wie die deutsche oder die osteuropäisch-russische, am ersten Ort des Zugangs zu den USA einfach hängen blieben, weil sie keine weiteren Mittel hatten. Und dann auch für wenigstens eine Generation blieben, bis die Familien dann so weit wirtschaftlich sich akklimatisiert hatten, dass sie dann auch in andere Wohngegenden ziehen konnten. Deswegen gibt es diese großen Ansammlungen in New York, in Richmond oder zum Teil auch in New Orleans. Einfach weil dort die großen Überseehäfen waren.
Wie ging es denn den jüdischen Familien in den USA? Ich meine, es gab nicht viele jüdische Familien, richtig?
Es gab um 1820 gab es zum Beispiel 3000 jüdische Personen in den gesamten USA. Das waren auch nur 6 Gemeinden. 1880 waren es schon 250.000 bis 300.000 und 1924 knapp 3 Millionen. Letztendlich war die Motivation für die Auswanderung für den durchschnittsjüdischen Auswanderer fast immer wirtschaftlicher Druck in der alten Heimat, also meistens Europa. Weniger der Antisemitismus, denn den fand man auch in den USA, vielleicht in anderer Ausprägung, aber der wirtschaftliche Druck war im Allgemeinen das Ausschlaggebende. Das natürlich auch die Kettenwanderung. Das unterschied die jüdischen Auswanderer nicht wirklich von den nichtjüdischen Auswanderern. Nur, dass die Folgegeschichte in den USA für sie meistens besser funktionierte als zum Beispiel für die armen irischen Auswanderer. Obwohl sie selbst eine Minderheit waren. Sie waren die erste nicht-christliche Bevölkerungsminderheit, die dadurch auch die Form der Gleichheit nach dem Gesetz geschaffen hatte. Es gibt von 1790 einen sehr wichtigen Brief von George Washington an alle 6 jüdischen Gemeinden, wo er nochmal bestätigt, dass die Grundlage der amerikanischen Demokratie die Gleichheiten ist und nicht die Herkunft nach Religion oder Klasse, wie das in Großbritannien der Fall war.
Was ja nicht für schwarze Menschen galt. Es gab sogar jüdische Sklavenhändler.
Richtig, richtig. Wir reden gerade im 19. Jahrhundert eigentlich über eine extreme Zweiteilung der amerikanischen Gesellschaft. Der scheinbar freie Norden, wo es auch unglaublich viel Diskriminierung gab, vor allem gegen irische Einwanderer, und eben das Gesellschaftssystem des Südens. Und im Süden war die Regel, natürlich, es war die Region der Sklaverei. Das heißt nicht, dass jede Familie in den Südstaaten Sklaven besaß, aber so als Faustregel, jede Familie, die sich Sklaven leisten konnte, besaß Sklaven. Vielleicht auch mal ein Schrittchen zurück. In anderen Regionen bezahlte man Köche und bezahlte man Kindermädchen. Im Süden kaufte man sie. Dabei gab es keinen Unterschied, was die Herkunft dieser jüdischen Person betrifft. Um das wiederum zu relativieren, es gab auch schwarze Sklavenhändler im Süden. Das war eine Gegebenheit einer extrem pervertierten Gesellschaft.
Das änderte sich dann aber mit der mittleren Einwanderungswelle, die zwischen 1881 und 1924 stattfand. Da kamen richtig viele jüdische Menschen in die USA.
Richtig, das war die größte Einwanderungswelle jüdischer Personen in den Vereinigten Staaten. Ausgelöst von den Pogromen in Osteuropa, insbesondere im Russischen Reich, kamen 2 bis 3 Millionen Menschen. Und sie schufen in vielen Städten zunächst einmal letztendlich jüdische Slums, das heißt extrem hohe Bevölkerungsdichte, arme Gebiete wie die Lower East Side, die aber letztendlich ein rein jüdisches Leben ermöglichten. Und über eine gewisse Zeit bildeten sich verschiedene Schattierungen auch der Gesellschaft. Das heißt, manche Familien zogen weiter, integrierten sich in die Mittelschicht, wurden Händler wie ihre Vorgänger, arbeiteten auch in Sweatshops für jüdische Vorarbeiter, einfach die Generation davor, die bereits die finanziellen Mittel hatte, um Sweatshops betreiben zu können. Diese Osteuropäer arbeiteten als Gehilfen oder sie widmeten sich dem organisierten Verbrechen oder völlig neuen risikohaften oder risikobesetzten Gebieten wie der ganz jungen Filmindustrie, dem Vaudeville, der Kultur. Und daraus entwickelte sich die eigentlich osteuropäisch-jiddisch angehauchte heutige scheinbare Norm des jüdischen Lebens. Aber wie alles in den USA ist natürlich auch die jüdische Tradition weitaus vielschichtiger mit ihrer deutschen Komponente, mit ihrer sephardisch, haitianisch, brasilianisch, niederländischen Komponente. Nur eben diese 2 bis 3 Millionen schufen im Prinzip das Bild, was wir vom amerikanischen Judentum heute haben. So ein bisschen wie die Nanny im Fernsehen.
Da möchte ich jetzt zu der letzten Frage kommen, wie sich das amerikanische Judentum sich eigentlich selbst sieht, nämlich gerade auch in dem Konzept der Diaspora, also dem Judentum außerhalb Israels. Da gibt es in den USA tatsächlich einen ganz eigenen Charakter. Könnten Sie den einmal beschreiben?
Zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Diaspora-Frage eigentlich weitgehend geklärt. Man lebte nicht in der Diaspora. Es gibt wunderschöne Beispiele von Synagogen wie in Atlanta, die eben nicht als Synagogen bezeichnet werden, sondern als Tempel. Was darauf hinweist, dass eine Rückkehr nach Jerusalem oder eine Rückkehr nach Zion eigentlich auch nicht vorgesehen war. Weil man gesagt hat, die USA, das ist das neue Israel. Das ist unsere Heimat. Wir sind vor allem Amerikaner und auch Juden vielleicht gleichberechtigt, aber das Amerikanische steht unglaublich weit im Vordergrund. Das erste Mal, dass man diesen Satz gesagt hat, das ist unser Jerusalem, das war 1840, als eine Synagoge neu nicht geweiht, aber eröffnet wurde, wo der Rabbiner bzw. Kantor, es gab lange Zeit keine Rabbiner, der Kantor explizit sagte, diese Stadt ist unser Jerusalem, dieses Land ist unser Palästina, also die alte Bezeichnung für Israel, nicht im modernen Sinn. Und diese Synagoge ist unser Tempel. Und das war Charleston, South Carolina, wo klar wurde, die Diaspora ist vorbei.
Und damit hat sich ja auch das Reformjudentum ganz anders etabliert dort.
Damit hat sich das Reformjudentum also nicht völlig anders entwickelt. Die Endform ähnelte sich zu dem Deutschen, aber es war eben kein deutscher Import. Es war einfach eine Entwicklung, die ausging von der Gleichheit nach dem Gesetz, von einer gewissen Vorbildfunktion. Die USA wurden lange Zeit als goldene Medina bezeichnet, auf Jiddisch, das goldene Land. Und einfach auch aus den Gegebenheiten, wenn sie in einem Land, insbesondere am Anfang des 19. Jahrhunderts leben, wo es zum Beispiel kein oder kaum die Möglichkeit gibt, koscheres Fleisch zu kaufen, weil es kaum koschere Schlachter gibt. Oder wo Mohelim für die Beschneidung quer durch das Land ziehen mussten, weil so wenig Personen da waren. Diese Strukturen existierten einfach nicht. Und weil die Strukturen nicht existierten, passte man die gelebte Form des Judentums an. Und daraus entwickelte sich wiederum die amerikanische Form des liberalen bzw. Reformjudentums.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich sprach mit Anton Hieke, dem Bildungsreferenten der Alten Synagoge in Essen. Und wie immer hier an dieser Stelle haben auch Sie die Möglichkeit, sich einen Musiktitel mit jüdischem Bezug zu wünschen. Was möchten Sie gerne hören?
Ich würde gerne Baby I Love You von den Ramones, einer der ungewöhnlichsten jüdischen Bands.
Sie hörten die Ramones, eine legendäre US-amerikanische Band, die den Rock der 70er Jahre quasi auf seine Essenz reduzierte. Im Prinzip 3 Akkorde, 2 Minuten und 0 Schnickschnack. Das war damals ein radikaler Gegenentwurf zu der überproduzierten Musik und machte Punk mehr oder weniger das erste Mal für die Massen hör- und sichtbar. Und das mit dem Frontman Joey Ramone, einem jüdischen New Yorker Jungen, ein Außenseiter, der zur Ikone eines weltweiten Jugend-Undergrounds wurde. Und damit zu den aktuellen Meldungen.
Ein halbes Jahr nach dem Rücktritt von Hamburgs erstem Antisemitismusbeauftragten Stefan Hensel ist die Nachfolge geregelt. Die Historikerin Anna von Villiers wird das Amt ab sofort für die kommenden 3 Jahre übernehmen, teilte die Wissenschaftsbehörde mit. Seit 2018 leitet sie die Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule an der Hamburger Volkshochschule. Von Villiers nannte die Bestellung eine Ehre. Hamburg habe nach Verfolgung und Vertreibung in der NS-Zeit wieder eine lebendige jüdische Gegenwart. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben sei es, dem grassierenden Antisemitismus gemeinsam mit Politik und Zivilgesellschaft schnelle und effektive Maßnahmen entgegenzusetzen. Der vorherige Antisemitismusbeauftragte Hamburgs Stefan Hensel war nach 4 Jahren im Amt zurückgetreten. Der zeitliche Aufwand und die anhaltende Konfrontation mit Hass und persönlichen Übergriffen seien im Rahmen eines Ehrenamtes für ihn nicht mehr vereinbar gewesen. Anna von Villiers setzte sich in einem Auswahlverfahren durch, konnte zunächst aber nicht bestellt werden. Weil ein Mitbewerber vor Gericht gezogen war, musste erst die Entscheidung des hamburgischen Oberverwaltungsgerichts abgewartet werden. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, scheidet nach 8 Jahren mit einer gemischten Bilanz aus dem Amt. Es sei gelungen, im Kampf gegen Antisemitismus Strukturen zu schaffen, um systematischer und nachhaltig auf Antisemitismus zu reagieren, sagte Klein. Gleichzeitig bedauerte er, dass er im Vorgehen gegen Antisemitismus im Internet hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Aus Sicht des Zentralrats der Juden hat Felix Klein dazu beigetragen, dass die Situation der Jüdinnen und Juden in Deutschland besser sei als in anderen westlichen Ländern. Zentralratspräsident Josef Schuster sagte, es stimme ihn positiv, dass es eine leise Mehrheit im Land gebe, die jüdisches Leben nicht überwiegend kritisch betrachte. Mit landesweiten Demonstrationen haben zahlreiche Israelis genau 1000 Tage nach dem 7. Oktober 2023 an das Massaker der Hamas erinnert. Der Oppositionspolitiker Avigdor Lieberman besuchte den Kibbuz Kfar Aza, der damals zu einem der Hauptschauplätze des Terrors wurde. Dort bezeichnete er das Massaker als die, so wörtlich, schlimmste Katastrophe in der Geschichte des jüdischen Volkes seit dem Holocaust. Die Opposition wirft dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und seiner Regierung vor, ihre Verantwortung für das Versagen vor dem 7. Oktober und am Tag des Massakers vertuschen zu wollen. Am 7. Oktober 2023 wurden rund 1200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt. Das Massaker löste den Gazakrieg aus. An den internationalen jüdischen Sportwettkämpfen der Maccabia nehmen rund 170 Athletinnen, Athleten und Funktionäre aus Deutschland teil. Damit stellt die deutsch-jüdische Nationalmannschaft nach Angaben von Maccabi Deutschland die größte europäische Delegation. Der Deutsche Verband nannte die Wettkämpfe ein Zeichen für gelebte weltweite jüdische Resilienz. Gerade weil Antisemitismus auch in Deutschland wieder zunehme und die Situation für Jüdinnen und Juden an vielen Orten nur noch schwer zu ertragen sei, sei die Teilnahme auch ein Bekenntnis. Wir sind Teil dieses Landes und werden uns weder aus der Gesellschaft noch aus dem Sport verdrängen lassen, so Maccabi Deutschland. Die Spiele sind am Mittwoch in Jerusalem eröffnet worden und dauern bis zum 13. Juli. Theaterleute aus ganz Deutschland haben die Initiative Antisemitismuskritik und Theater gegründet. Rund 60 Personen sind dazu am vergangenen Wochenende in Augsburg zusammengekommen, teilte die Initiative mit. Unter ihnen waren demnach Mitarbeitende von 19 Stadt- und Staatstheatern sowie 10 freien Theatergruppen. Die Mitglieder des neuen Netzwerks wollen nach eigenen Angaben darauf hinarbeiten, Antisemitismus in den darstellenden Künsten entgegenzuwirken. Angedacht seien Workshops und Fortbildungen zu Antisemitismus sowie Leitfäden zum Umgang mit judenfeindlichen Vorfällen. Außerdem gehe es um die Beteiligung jüdischer und israelischer Künstlerinnen und Künstler sowie die Entwicklung antisemitismuskritischer Werke. Soweit die Meldungen.
Das war die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Jetzt hören Sie die Kölner Rabbinatsstudentin Annette Böckler und ihre Auslegung der aktuellen Parascha, also des aktuellen Torah-Abschnitts.
Vor 110 Jahren schrieb eine Frau einen Brief an einen Mann. Ich finde kaum Worte, dir zu sagen, wie tief mich dein Angebot berührt hat. Es ist wunderschön, ich werde es nie vergessen. Du wirst dich daher wundern, dass ich dein Angebot, Kaddisch für meine Mutter zu sagen, ablehne. Das Kaddisch bedeutet für mich, dass der Hinterbliebene bekundet, dass die Kette der jüdischen Tradition von Generation zu Generation ununterbrochen bleibt. Du kannst das für deine Familie tun. Ich muss es für die Generationen meiner Familie tun. Ich glaube, dass der Ausschluss von Frauen von solchen Pflichten niemals von unserem Gesetz beabsichtigt war. Es war niemals beabsichtigt, dass ihre Erfüllung der Verpflichtungen, sofern sie dazu in der Lage waren, nicht als ebenso gültig angesehen werden sollte wie die eines Mannes. Und ich bin mir sicher, dass dies insbesondere für das Kaddisch gilt. Als mein Vater starb, wollte meine Mutter nicht zulassen, dass andere den Platz ihrer Töchter beim Sprechen des Kaddischs einnahmen. Und so bin ich mir sicher, dass ich in ihrem Sinne handle, wenn ich dein Angebot, es stellvertretend für mich zu sagen, ablehne. Dennoch bleibt dein Angebot wunderschön, und ich weiß sehr wohl, dass es viel mehr im Einklang mit der allgemein akzeptierten Tradition steht, als meine eigene Vorstellung oder die meiner Familie. Sie verstehen mich doch, nicht wahr? Henrietta Solt, New York, 16. September 1916. Wenn man sich heute, 110 Jahre später, in Synagogen in Deutschland umschaut, wird man nicht viele Frauen finden, die dem Gebet in der Synagoge folgen können oder sich überhaupt dafür interessieren. Man wuchs mit Passivität in den Gottesdienst hinein. Man weiß, dass man nicht zählt. Oft sieht und hört man auf den Emporen schlecht, und so kann der Status quo der Männer gehalten werden mit guten religiösen Argumenten. Unser Wochenabschnitt, Pinchas, erzählt von Machla, Noah, Chogla, Milka und Tirza. Diese fünf Schwestern, meist anonym die Töchter von Zelophehat, hatten den Mut, das Gespräch zu suchen, als sie eine Ungerechtigkeit erkannt hatten. Sie suchten das Gespräch, anders als der Mann Pinchas, der selbstsicher allein kurzen Prozess machte. Bei dem Gespräch der Frauen war Moschee nicht allein, sondern hatte zur Verstärkung auch Pinchas Vater Elazar und sämtliche Leitungen der Stämme um sich. Das heißt, in der jüdischen Tradition gibt es auch die Sicht, dass die Frauen zuerst zu Elazar, dann zu den Vorsitzenden und erst am Ende zu Moschee gingen. Der Bibeltext selbst beschreibt es als Aufzählung. Es wirkt gleichzeitig, als waren alle da. So meint es auch Rashi. Unser Vater ist in der Wüste gestorben, erklären die Frauen. Warum soll der Name unseres Vaters verschwinden, weil er keinen Sohn hatte? Gib uns Landbesitz unter den Brüdern unseres Vaters. Glücklicherweise reagiert Moschee nicht impulsiv wie Pinchas, nachdem der Wochenabschnitt benannt ist. Pinchas meinte, das Recht stehe klar auf seiner Seite. Pinchas wird uns als Mahnmal vor Augen gestellt. Er ist kein Rollenmodell. Moschee ist besonnener. Er ist verblüfft und fragt Gott. Gott gibt den Frauen Recht. Kein benotzt Zelophehat die Brot. Gut haben die Töchter von Zelophehat geredet. Machla, Noah, Chogla, Milka und Tirza bewirken, dass die Tora geändert wird. Glücklicherweise können seit den 1970er Jahren Frauen in fast allen Strömungen des Judentums, auch modern orthodoxen, aktiv im Gottesdienst sein und Kaddisch für ihre Angehörigen selbst sprechen. Nur in chassidischen und einigen orthodoxen Gruppen ist dies noch nicht üblich. Vielleicht wird es immer das Bedürfnis geben, dass Männer unter sich bleiben möchten. Solange sie Vielfalt nicht behindern, ist das ebenfalls ein Bedürfnis, dem man Raum geben sollte. Der Wochenabschnitt Pinchas macht aber vielleicht Mut, eingefahrene Machtstrukturen zu hinterfragen, Quellen neu zu studieren mit der Frage, wie wählen wir heute das Leben? Wie gestalten wir heute die jüdische Gemeinschaft? Einer meiner Lehrer sagte einmal, wo ein halachischer Wille ist, ist in der Regel auch ein halachischer Weg. Nur ist er eben manchmal mühsam. Shabbat Shalom.
Das war Annette Böckler, Rabbinatsstudentin aus Köln. Zum Schluss hören Sie das Mayakar. Übersetzt lautet der Text, wie kostbar ist deine Güte, Ewiger. Es singt Kantor Isaac Schäffer.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.